Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Mein heutigen Gesprächspartner, den habe ich mir quasi so persönlich gewünscht, weil ich auf seinen Podcast aufmerksam geworden bin und von dem her. Also wir sprechen auf jeden Fall ein bisschen über das Podcastern, aber auch über Themen wie SAP, Soldat sein bzw. Offizier werden, Gewohnheiten, Bücher und ganz zum Schluss geht es auch noch in die Smalltalk-Ecke. Ja, also wir beleuchten Martin Drosits Übergänge, die er jetzt im Leben schon hatte und seine Sicht darauf. Und da ist für Azubis was dabei, aber auch für alle Menschen, die irgendwie in der Ausbildung mitwirken, weil wir ja hier auch ständig diese Übergänge und Veränderungen haben. Vielen lieben Dank, lieber Martin, für dieses klasse Gespräch. Es ist ein kleines bisschen länger geworden, aber es lohnt sich jede Minute, wie ich finde. Und wir starten rein ins Gespräch. Wenn du einfach beim Hören mal so ein bisschen in die App reingehst und mal denkst, ach, gefällt mir gut, hinterlasse ich mal 5 Sterne, habe ich gar nichts dagegen. Ja? Das möchte ich am Anfang noch erwähnen. Und jetzt geht's aber wirklich los. Go!
Ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden über deinen Podcast. Und genau, 200 Bücher waren es? Nee, 100 Bücher?
100 Bücher in 200 Wochen, genau.
So rum, genau. Und ja. Muss sagen, vielen lieben Dank, weil ich immer wieder deine Zusammenfassung mir angehört habe und cool. Dazu auf neue Ideen in der Ausbildung gekommen bin.
Ja, nein, also, wirklich stark.
Ja, also so ganz wirr, weil deine Bücher ja auch nichts mit Ausbildung per se zu tun haben.
Ja. Ja. Genau, in der Regel geht es ja um eher das Thema persönlicher Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung, wobei das natürlich trotzdem ja auch irgendwie ausstrahlt auf unterschiedliche Lebensbereiche. Für mich ist es auf jeden Fall schön zu hören, dass es was bei dir macht und zu einer Umsetzung kommt. Das ist auf jeden Fall ja auch ein Feedback, was einem als Podcaster eher selten präsentiert wird. Von daher, Dankeschön schon mal vorab. Das ist ja ein sensationeller Einstieg, lieber Marc. Cool.
Genau. Aber meine Anfangsfrage ist, wie bist du auf diesen Podcast gekommen? Also es gibt ja viel so, ich präsentiere Bücher und so, aber du bist ja jetzt nicht Journalist. Du hast ja nichts mit Büchern per se zu tun, sondern kommst du aus 3, 4 anderen Ecken.
Ja.
Wie bist du da drauf gekommen?
Also Lesen ist auf jeden Fall schon immer, ich behaupte jetzt mal, Bestandteil meiner Identität. Das heißt, ich lese schon immer viel und setze mich auch gerne mit persönlicher Weiterentwicklung auseinander. Einerseits, weil ich eine persönliche Neugier diesbezüglich habe, aber auch, weil ich auch in der Vergangenheit natürlich Learnings dann auch im unternehmerischen und beruflichen Kontext einsetzen konnte. Und in der Vergangenheit war es halt so, ich kam aus einer beruflichen Phase, in der ich in der Lage war, ganz viele Learnings, die ich aus Büchern ziehe, dass ich die auch sofort umsetzen konnte, dass ich sofort weitergeben konnte, dass ich das in Meetings, in Führungskräfteschulungen habe einfließen lassen können. Und in dem Moment, wenn ich ja etwas lehre, setzt es ja voraus, dass ich mich intensiv damit auseinandersetze. Das heißt, damit festigt sich auch ganz viel von dem, was ich gelesen hatte. Und weil ich mich dann aber in einem beruflichen Umschwung, in einer Neuorientierung befand, ist dieser Parameter des Weitergebens einfach weggefallen. Und ich habe festgestellt, ich habe weiterhin gelesen, gleichzeitig gemerkt, ich kann irgendwie das nicht mehr so greifen. Es verflüchtigt sich, das Wissen. Und da brauchte ich für mich ein Format, wo es darum ging, meine eigenen Learnings einfach zu konservieren. Deswegen hatte ich angefangen, einfach nur für mich ursprünglich so ein One-Shot-Video aufzunehmen mit meinen Top 3 Learnings aus einem Buch. Und ich hatte das ursprünglich dann bei YouTube hochgeladen und dann meinten irgendwelche Hörer, Seher, Beobachter, ey, lad das doch mal hoch, mach doch mal eine Tonspur draus. Und so hat sich das dann sukzessive entwickelt. Und ursprünglich war auch geplant, dass ich einfach 100 Bücher in 100 Wochen mache. Das war dann doch sehr ambitioniert. So, dann durfte ich dann den Turnus dann irgendwann nochmal verändern. Aber mittlerweile bin ich ja in den 90er Büchern angekommen. Und dementsprechend habe ich da jetzt über 90 Bücher, für mich gelesen, für mich konserviert. Und wenn natürlich an jemand anderes da noch was rausziehen kann, umso schöner.
Ja, also da das Feedback total. Ne? Und es ist auch cool, weil viele fassen das thematisch so zusammen, aber deine Top 3, die sind immer so, die haben Leben. Also es ist nicht nur so, da hinten James Clear sagt, 1, 2 und 3, ne? Sondern genau. da ist einfach so dieses Leben dann auch mit drin, also gut konserviert.
Dankeschön. Und auch um das nochmal zu unterstreichen, das, was ich da teile, sagt auch viel, viel mehr über mich als über das Buch selbst. Also eigentlich ist es fast eher eine Dokumentation meiner eigenen Reise, als dass es jetzt wirklich das Blinkist ist. Also das ist kein Format, was sich eignet für Leute, die keine Lust haben auf Lesen, aber es geht eher so um die Reflexion und Auseinandersetzung mit einem selbst.
Ja, natürlich. Ja, das strahlt auch raus. Ne? Das hat mich dann ja auch interessiert. Und dann habe ich gedacht, mit Martin da mal drüber zu quatschen, wäre ja cool. Ne? Dann nutzen wir das doch in Form von einem Podcast. Und als ich dann noch bei LinkedIn gesehen habe, dass du mal bei Y-Tours bei der Bundeswehr warst, habe ich gedacht, da kann auf jeden Fall was zum Thema Ausbildung sagen.
Sehe ich ganz gewiss, ja, durchaus. Also ein paar Erfahrungswerte habe ich auf jeden Fall mit im Köcher. Und ja, danke für die Einladung. Schön, dass das klappt. Und was für ein wilder Weg, der uns da zusammengeführt hat, freut mich. Danke.
Ja, das haben wir alle irgendwie gelernt zu Corona-Zeiten her, dass man über Zoom sich zusammenschalten kann.
Allerdings.
Und davor war das bei mir irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich würde gerne genauso bei der Bundeswehr irgendwie auch einsteigen.
Gerne.
War das schon ein Schulplan, also zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr?
Von dem Plan zu sprechen, das wäre tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Meine persönliche Wahrnehmung ist eher, dass ich eher planlos war am Ende der Schulzeit und ich bin zumindest noch so alt, dass ich auch noch zu einem Grundwehrdienst eingezogen wurde. Das war jetzt also nicht die freiwillige Entscheidung unbedingt, sondern das war für mich irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit auch, weil ich hatte schon Interesse daran. Ich hatte jetzt keine Aversion gegen Bundeswehr. Und dementsprechend war für mich klar, ey, ich mache das, lass das mal auf mich zukommen und habe dann aus meinem Grundwehrdienst heraus auch die Tätigkeit lieben gelernt, habe mich dann auch für die Offizierlaufbahn dann beworben und dann entsprechend dann auch die Offizierlaufbahn eingeschlagen. Und so war ich dann drin. Viele Jahre in der Panzergrenadiertruppe als Offizier mit den entsprechenden Stationen. Da macht man erstmal so 3, 4 Jahre Offizierausbildung und dann bin ich nach Hamburg gezogen zum Studium. Da gibt es ja dann die Universität der Bundeswehr. Ja. An der ich Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert hatte. Und da habe ich dann aber auch wieder einen kleinen beruflichen Shift vorgenommen und bin dann auch also nach der Uni gar nicht mehr in die Truppe zurück, sondern habe mich dann schon in Hamburg, ich sag mal, auch zivil umgeschaut und auch schon zivil festgesetzt, sodass ich dann auch die Bundeswehr, ich sag mal, während des Studiums verlassen hatte, um dann zivil meinen beruflichen Werdegang weiter fortzuführen. Also ja, das war so mein Weg hin und auch dann entsprechend wieder raus.
Ah, okay. Und die haben dich gehen lassen?
Das war etwas anspruchsvoller, kann man durchaus sagen. Es gibt ja meines Erachtens nach 2 plausible Möglichkeiten, die Bundeswehr zu verlassen. Ich sag mal, vor Vertragsende, das war es ja letztendlich. Und da gibt es einmal die Möglichkeit zu sagen, man ist krank. Und man ist dann entsprechend körperlich oder mental nicht geeignet. Oder Plan B, man verweigert den Kriegsdienst. Und ich wollte jetzt nicht mich jetzt irgendwie krankstellen und da in irgendwelche Szenarien gehen, sondern ich habe da mit relativ offenen Karten auch gespielt mit meinem Vorgesetzten und gesagt, dass ich in der Bundeswehr jetzt nicht meine berufliche Zukunft sehe, dahingehend, dass ich jetzt zum Beispiel Berufssoldat irgendwie werden möchte. Man ist ja für 12 Jahre verpflichtet. Ne? Ja. Und wie nach 5, 6 Jahren war für mich schon klar, das ist nichts, was ich bis zum Lebensende machen möchte. Und jetzt habe ich das dann relativ frühzeitig für mich erkannt, habe das offen und klar kommuniziert und dann haben wir schon relativ schnell festgestellt, dass da ja zwischen diesen beiden Optionen krank feiern oder sich halt ausmustern lassen und Kriegsdienstverweigerung, ne, dass da jetzt irgendwo man sich entscheiden darf und da war für mich der KTV, Kriegsdienstverweigerungsantrag, tatsächlich der sauberere Cut und das war auch der Weg, den ich gegangen bin. Das dauert natürlich eine Weile, man darf umfassend argumentieren, warum man jetzt nach 3, 4, 5 Jahren auch Schießausbildung und alles, was dazugehört, Schießlehrer, Handwaffen, dann auf einmal sagt, ich sehe mich nicht mehr in der Lage, eine Waffe in die Hand zu nehmen. So, das war natürlich etwas aufwendiger in der Argumentation, hat aber am Ende dazu beigetragen und dazu geführt, dass man dieser Argumentation gefolgt ist und ich dann auch tatsächlich die Bundeswehr verlassen durfte. Und dann war das für mich ein sauberer Cut, habe natürlich auch dann Ausbildungskosten zurückzahlen dürfen. Und dann war das für mich aber irgendwie ein Deal, wo ich sage, hey, das ist für alle Beteiligten irgendwie der ehrlichste Weg. Und so bin ich dann gegangen.
Okay. Ja, aber trotzdem, was waren es, sechs Jahre?
Ja, also ungefähr 6 Jahre. Und wenn ich jetzt rückblickend betrachte, auch vielleicht mit der Perspektive oder mit dem Blick, wie habe ich diese Entscheidung getroffen? Die Entscheidung, bei der Bundeswehr als Offizier einzusteigen, habe ich ja getroffen mit ungefähr 18, 19, also während des Grundwehrdienstes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute rückbetrachtet, fehlte mir mit 19 auch die Weitsicht, was da kommt und worauf ich mich einlasse. Also die Lebensrealität eines 19-Jährigen ist natürlich ganz anders als die eines 25-Jährigen oder 30-Jährigen. Und Werte wie Familie oder abends irgendwie nach Hause kommen, nicht immer wieder umziehen, so, das hatte mit 19 noch nicht die Priorität. Und diese Prioritäten haben sich aber im Laufe der Zeit verändert. Und ich habe festgestellt, dass meine sich verändernden oder klar werdenden Prioritäten gar nicht zu dem passen, was ich mache. Und dementsprechend habe ich mich umentschieden, habe mir erlaubt, mir eine neue Entscheidung zu treffen. Und rückbetrachtet, mit 19 hatte ich die Weitsicht nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was diese Entscheidung, diese Unterschrift jetzt für die nächsten 13 Jahre bedeutet und wie relevant auch diese 13 Jahre sind mit Familiengründung und all dem, was so dazugehört. Ja, das ist so nachbetrachtet schon auch so ein bisschen skurril, was man da eigentlich entscheidet in so jungen Jahren.
Ja, mit so einem großen Zeitfenster, ne? Also wo haben wir das noch? Wenn ich jetzt irgendwo ein Studium privat mache oder in eine Ausbildung gehe, dann sprechen wir von 3 bis 5 Jahren, was ja auch schon wirklich großer Zeithorizont ist.
Ja, allerdings. Ja. Und es soll ja durchaus auch Menschen und Personen geben, die sich tatsächlich entscheiden, mit 18, 19 Berufssoldat zu werden. Also die halt wirklich eine Entscheidung treffen für die nächsten 30, 40 Jahre. Das finde ich ja noch krasser und ja, vielleicht aber auch nicht mehr ganz so up to date oder vielleicht nicht mehr ganz so sag mal, gesellschaftsfähig, wie das vielleicht auch mal früher war.
Sicher. Bildung und Bildungswissenschaften bei der Bundeswehr studiert. Das habe ich auch noch nie gehört. Also von den ganzen technischen Berufen etc. Wirtschaftlich habe ich schon viel gehört. Ist es dann auch irgendwie für dich schon zum Einsatz gekommen in der Truppe, dass du es anwenden konntest oder quasi mit dem Studium war auch der Ausstieg?
Nee, also mit dem Studium war dann auch der Ausstieg. Bildungs- und Erziehungswissenschaften wird häufig zum Einsatz gebracht und häufig verknüpft mit der Funktion, ich sag mal, des Truppenführers. Also ich war in der Kampftruppe, Panzergrenadiertruppe, das heißt, meine Verantwortung war es dann, ne, je nachdem, was für eine Einheit ich dann halt verantworte, dann bis zu 200 Menschen in einer Kompanie oder halt über 1000 Leute in einem Bataillon halt entsprechend zu führen. Und dementsprechend liegt da der Fokus weniger auf dem Technischen, mehr auf den Führungsaspekten. Und dementsprechend findet man häufig bei Truppenführern oder auch bei Kampftruppen, bei den Offizieren halt Studien im Bereich Sozialwissenschaften. Und dementsprechend war auch für mich dann Bildungs- und Erziehungswissenschaften relevant, weil es da auch die Möglichkeit gab, im Nebenfach noch Beratungspsychologie zu studieren. Das war etwas, was mich auch per se einfach interessierte. Ich habe schon immer irgendwie ein Interesse daran, mich mit Menschen, mit Kommunikation, mit Interaktion auseinanderzusetzen. Und von daher lag es nahe, dann auch das Studium entsprechend zu wählen.
Ja, da hat sich schon so angebahnt, herauskristallisiert.
Ganz genau. Ja, so ist es richtig.
Ah, schön. Okay. Und dann, was hat dich so gereizt oder was war dann nach der Bundeswehr oder während du noch bei der Bundeswehr warst? Was war dann so das, was dich am meisten privat gereizt hat, das dann auch auszuführen beruflich?
Ja, also was mir extrem geholfen hat erst einmal ist, dass ich wirklich nochmal ganz viel über mich selbst lernen durfte. Also die eigenen Grenzen körperlich und mental mal auszureizen und mal darüber hinauszugehen, das ist ja etwas, was sonst, also dazu hat man selten die Gelegenheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war als Schüler eher faul. Ja, also ich habe halt einfach so in den Tag hineingelebt. Ich sag mal, ich war in der Regel dann so ab dem Nachmittagsunterricht dann irgendwann auch in der Schule, habe das hinbekommen, trotzdem irgendwie mit einer relativ entspannten, auf der linken Arschbacke noch irgendwie so ein durchschnittlich gutes Abi da hinzuzaubern. Hab aber nie, war nie ambitioniert, war nie so wirklich diszipliniert, hab viel gezockt, hab in die Tag hineingelebt. Und die Bundeswehr hat sehr stark dazu beigetragen, dass ich was gelernt habe zum Thema Struktur, zu Gewohnheiten, zu Disziplin. Das tat mir extrem gut. Und ich zehre heute noch von ganz vielen Eigenschaften, die mir da vermittelt wurden. Und durfte gleichzeitig irgendwann feststellen, okay, ich habe mir das angeeignet, ich bewege mich jetzt in diesem System relativ sicher, kompetent und was kommt jetzt? What's next? Und da war dann aber die Perspektive auf sich der nächsten 30, 40 Jahre, die Entwicklung war mir dann zu starr. Hab ich gesagt, ey, boah, hab das Gefühl, ich kann mich hier nicht entfalten. Also egal, wie intensiv man sich bemüht, da gibt es 40, 50 andere in deiner Vergleichsgruppe, die auch irgendwie beurteilt werden und das ist nicht immer fair und da wird mit sehr unterschiedlichem Einsatz gearbeitet und trotzdem bekommen die das Gleiche und bekommen die gleiche Wertschätzung, bekommen das gleiche Gehalt und da habe ich irgendwie gesagt, ey, irgendwie passt das auch nicht so ganz zu dem, wie ich mir das vorstelle. Ja, und dann durfte ich dann wieder die nächste Entscheidung treffen und sagen, okay, jetzt habe ich hier irgendwie gelernt und habe das Gefühl, das kommt nicht mehr so viel oder das passt nicht mehr so zu der Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Und dann durfte ich mich dann wieder neu entscheiden und umentwickeln. Aber das war zumindest das, was mich an diesem Job sehr gereizt hat und das, wofür ich auch bis heute sehr, sehr dankbar bin. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges, tragfähiges Fundament, was da gelegt wurde. Und ich bin der Überzeugung, dass mein Weg anders verlaufen wäre bis heute, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte.
Ja, kannst du dich noch an deine AGA erinnern? Ganz zu Beginn?
Absolut. Also ich glaube, so diese Grundausbildung ist ja zumindest so mit der prägendste Abschnitt auch der eigenen Erfahrung, weil das natürlich zumindest erstmal durchaus eine Watschen ist, die man da ja so abbekommt. Also man hat ja irgendwie sein Abitur, ich habe dann noch zu Hause gewohnt, zur Schulzeit, wie irgendwie viele andere das ja auch machen. Und dann wirst du da aus deinem heimeligen Kinderzimmer gerissen in Schlamm, so jetzt mal übertrieben. Und dann wirst du 3 Monate lang von Menschen angebrüllt und musst irgendwelche Sachen machen, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Du wirst dann gedrillt und wirst natürlich auch an deine Grenzen herangeführt. Und als ich dann auch noch mit der Entscheidung um die Ecke kam, Offizier werden zu wollen, war natürlich auch der Fokus der Unteroffiziere und der Ausbilder natürlich noch mal etwas stärker, ja, weil natürlich die auch wussten, ey, möglicherweise ist der Kollege hier irgendwie in ein paar Jahren mein Vorgesetzter. Den schleife ich jetzt nochmal richtig schön. Und dementsprechend war das sehr anspruchsvoll. Und ich durfte die Grundausbildung dann ja auch noch mal ein zweites Mal machen, weil ich ja durch meine Bewerbung für die Offizierlaufbahn ja dann auch nochmal verlängert wurde. Das heißt, ich habe dann nochmal als Hauptgefreiter dann die AGA nochmal mit durchlaufen, so ein ganz bisschen hilfsausbildermäßig, aber auch eher nochmal, um schön einen, sag mal, reingedrückt zu bekommen. Also heute lache ich drüber. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich auch in der Zeit, ich habe es verflucht teilweise. Das war natürlich auch ganz schön hart.
Okay.
Aber du fragst so gezielt nach. Also ich vermute, du hast auch irgendwie eine Bundeswehr-Vergangenheit, oder?
Ja, sicher.
Ja, okay.
Ja. Ich bin eben auch in den Grundwehrdienst. Also wir sind vielleicht ein ähnlicher Jahrgang, weil bei mir war das auch noch nicht so, dass man sich dafür freiwillig gemeldet hat, sondern schon verweigern. Und mich hat das immer auch gereizt. Ich habe meine 9 Monate gemacht und wollte währenddessen austesten, ob es was für mich ist. Und hätte dann ja mit allem irgendwie zwischen 4 und 12 Jahren dann auch treten können. Habe ich dann quasi nach der Grundausbildung, nach der AGA, habe ich mich dagegen entschieden. Genau. Und dann bin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Aber wie du sagst, also ich zehre auch immer noch ganz viel von vor allem diesen ersten 3 Monaten. Ja, da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen und hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, irgendwo Afghanistan war zu der Zeit das aktuelle Krisengebiet, hätte ich mir nicht vorstellen können, dorthin hinzufahren.
Ja, das geht mir auch ähnlich. Also auch, wie gesagt, heute auch als Papa von 2 Kindern sehe ich auch das Engagement insgesamt etwas kritischer. Ich glaube, dass die Reflexionstiefe ich in den jungen Jahren noch nicht hatte. Allerdings ist wirklich die Vorstellung, dort in den Einsatz zu gehen. Und ja, ich glaube, unsere Zeiten decken sich da. Auch bei mir war Afghanistan da sehr akut. Und ich habe natürlich viele Kameraden, ehemalige Kameraden, die dann dort auch ja im Einsatz waren. Und das ist jetzt zumindest nichts, was ich jetzt irgendwie vermisse, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ne? Weil das wäre natürlich dann auch die Konsequenz gewesen, früher oder später, wenn ich dann aus der Uni wieder zurückgekommen wäre, dann wäre das genau meine Realität gewesen. Und vielleicht wäre es damals noch auch okay gewesen, weil es gehört irgendwie mit dazu. Am Ende ist es das, wofür man ja auch ausgebildet wird. Wenn ich aber heute natürlich hinterfrage, auch so die Notwendigkeit und die Relevanz und die Auswirkungen solcher Einsätze, dann ist es zumindest, sehe ich es heute kritischer, als ich das halt vor 10, 15, ja fast, ja, 15 Jahren gesehen hätte.
Total. Ja, das stimmt. Und dennoch blicke ich natürlich immer durch die Ausbildungsbrille und ich denke, ne, die Bundeswehr hat da viele gute Möglichkeiten, Ausbildung durchzuführen. Ja?
Also, ohne Frage.
Da haben die wirklich viel, viel über die Jahre gut hinbekommen, sodass man sich da immer auch was abschauen kann. Ja?
Deshalb frage ohne ich Frage.
Da ganz gerne rein.
Ja? Ja, und wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, ich halte auch zum Beispiel einen Grundwehrdienst oder einen Freiwilligendienst wirklich für eine gute Sache. Also man darf sich gerne entscheiden, ob ich freiwillig im sozialen Sektor oder halt im militärischen Sektor mal Erfahrungen sammeln möchte. Ich glaube aber, dass diese Erfahrung auch von Kameradschaft und auch dieser Kontrast, auch dieser Bruch in diesen Lebensabschnitten, sagen, hey, pass auf, ich bin jetzt auch wirklich kein Kind mehr. Ich bin jetzt verantwortlich für mich, für mein Leben, für das, was da kommt. Glaube ich, für diesen Bruch und für diesen Realisationsmoment ist meines Erachtens nach auch so ein Engagement extrem hilfreich. Und ich glaube, wir beide können aus der Erfahrung sprechen, dass es gut tut. Und ich wünsche vielen heute, dass sie diese Erfahrung machen. Egal, ob sie das, wie gesagt, jetzt irgendwie in einem zivilen oder eher militärischen Bereich machen. Und ich würde mir auch für meine Kinder selbst wünschen, dass die diese Erfahrung machen würden. Also ich will mich jetzt nicht positionieren. Man muss jetzt unbedingt die Wehrpflicht wieder einführen. Glaube aber, dass dadurch auch irgendwie eine gewisse Prägung und eine gewisse Ausbildung der Gesellschaft auch tatsächlich fehlt. Auch auf nicht nur jetzt wirklich in militärischen Fähigkeiten, sondern auch, wenn es darum geht, mal so die eigenen Leistungsfähigkeiten mal tatsächlich kennenzulernen und mal auszutesten und auszureizen. Wie gesagt, da fehlt mir irgendwie ein vergleichbares Pendant in der heutigen Zeit.
Ja, okay.
Ja.
Ja, ich habe auch von vielen gehört, die genau über diese prägenden Monate beim Zivildienst gesprochen haben. Ja. Und ich hatte da wirklich zu große Angst, ne, irgendwo in ein Seniorenheim zu gehen oder ähnliches. Das hat mich mehr beängstigt, wie irgendwo eine Woche bald zu nächtigen und irgendwie über dem Feuer meine Sachen warm zu machen.
Ja. Ja, kann ich nachempfinden. Also der Entscheidungsbaum fühlte sich für mich dann auch leichter an, genau auch aufgrund dessen, was du gerade skizziert hast.
Okay, und dann hast du quasi so ein bisschen auch das Thema Leadership da schon mitgenommen für dich oder kam Führung dann erst später?
Nee, also die Offizierausbildung ist ja letztendlich die Hinleitung zu Leadership, du wirst ja letztendlich als Führungskraft ausgebildet und du wirst ja auch als sehr junger Bursche dann auch relativ schnell in Führungsverantwortung gesteckt. Also in dem Moment, als ich an die Uni gekommen bin, war ich ja schon 4 Jahre in der Truppe und war dann auch schon Gruppenführer oder stellvertretender Zugführer, was bedeutet, dass ich dann 10 respektive ungefähr 30, 35 Personen schon in der Verantwortung hatte. Und das waren ja dann nicht nur Rekruten, sondern es waren ja dann auch schon Ausbilder, also Menschen, die diesen Job ja auch schon irgendwie 5, 10 oder 15 Jahre machen. Und dann sitzt du da auf einmal als 20, 21-jähriger Bengel und bist dort zumindest gemäß Dienstgrad erstmal Vorgesetzter, was natürlich nicht sofort heißt, dass du als Führungskraft auch angenommen und akzeptiert wirst. Das ist aber natürlich etwas, was man lernt. Einerseits natürlich dann auch in der Theorie, man ist auch an der Offizierschule, man hat auch wirklich, ich sag mal, theoretische Führungsausbildung. Ganz viel kommt natürlich dann aber auch aus der Praxis, aus der Erfahrung, die man dann halt ja sehr schnell macht, weil man dann auch, ich sag mal, ins kalte Wasser gestoßen wird, was auch wieder dazu beiträgt, dass die Lernkurve natürlich dann sehr steil ist. Also von daher, ich finde das gut und war dementsprechend bis zur Uni schon, sag mal, gut, durchaus ausgebildet. Und natürlich jetzt durch das Studium selbst kamen natürlich nochmal eher Feinheiten hinzu, wo es dann eher um die Methodik, die Taktik der Wissensvermittlung geht. Aber so wirklich die militärische Führungskompetenz, die lernt man dann tatsächlich eher in der Praxis, also in der Truppe, auf dem Weg dahin.
Und dann hast du die Bundeswehr verlassen und wie ging es dann genau weiter bei dir?
Ja, also ich habe studienbegleitend in Hamburg ein Trainee-Programm durchlaufen im Bereich der Vermögensverwaltung, also bei einer Beratungsfirma in Hamburg. Okay. Und dort habe ich ein Trainee-Programm durchlaufen in der Beratung und da habe ich mich dann auch nicht ganz doof angestellt. Bin dann relativ schnell dort auch aufgestiegen, intern auch in Richtung Teamleiter. Also Team, das waren vielleicht dann 2, 3, 4 Leute. Aber ne, du, so glaube ich, eine gewisse Führungskompetenz und Führungsfähigkeit und Fertigkeiten sind da schon erkannt worden. Und das Team wurde dann parallel während meines Studiums schon immer größer und die Verantwortung stieg und das zeitliche Investment stieg, sodass dann irgendwann auch, ich sag mal, so ein Kipppunkt bevorstand, an dem ich mich entscheiden musste. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, entscheide ich mich jetzt für eine militärische Karriere, einen militärischen Weg oder für einen zivilen? Und dann im Austausch mit der zivilen Möglichkeit ist mir dann auch in Aussicht gestellt worden, auch Miteigentümer der Unternehmung werden zu können, also Mitgesellschafter, was natürlich auch ein gewisses, sag mal, Faustpfand ist, was da offeriert wurde. Und dann konnte ich mich entscheiden, habe dementsprechend dann auch, wie gesagt, ja, den militärischen Weg dann beendet und dann den beruflichen Weg, zivilwirtschaftlich, würde man sagen, dann fortgeführt und bin dann auch relativ schnell auch tatsächlich Mitinhaber, Mitgesellschafter dieser Vermögensverwaltungsfirma geworden und durfte dann unternehmensintern auch ganz viel im Bereich Führungskräfteentwicklung und Führungskräfteausbildung auch verantworten. Also dann war ich natürlich eigenverantwortlich für meine Teamleiter und auch für die Teamleiter des Unternehmens. Ich habe Seminare entwickelt und unternehmensintern auch Trainings gegeben und teilweise dann natürlich auch Führungskräfte dann gecoacht. Und es war natürlich ganz schön, weil ich einerseits auf praktische Erfahrung aufbauen konnte von der Bundeswehr, aber auch natürlich auch durch das Studium viel Theoretisches einfließen lassen konnte und natürlich auch selber mich immer weitergebildet habe. Und so war das dann trotzdem, auch wenn das eigentlich so thematisch ein relativ großer Cut war, blieb es doch trotzdem aber irgendwie die Arbeit am und mit dem Menschen. Und das ist ja etwas, was mich eigentlich bis heute weiterhin begleitet. So, von daher ist das vom Bruch gar nicht so groß, wie manchmal es auf dem Papier so dargestellt wird oder man antizipieren könnte.
Okay, weil ich habe das so gesehen und ich sehe da gar keinen Bruch, ne? Weil ich genau diesen Menschen da so immer gesehen habe, ja. Aber ja, klar, es ist natürlich ein anderer Rahmen um das ganze Bild.
Absolut, ja, aber ganz genau so
ist es. Bleibt das Gleiche. Ja.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Und dann, wann hat es mit der Vermögensverwaltung begonnen? Wo sind wir da vom Jahr her ungefähr?
Ah, da sind wir. Also die ersten Kontakte waren so 2006, 2007, also während der Bundeswehrzeit. 2008 war ich dann an der Uni und da nahm das dann so langsam Fahrt auf. Und 2010 war dann so der Entscheidungspunkt, okay, ich mache zivil weiter. Und ich glaube so Mitte, Ende 2011 ist dann dieser Break auch dann durchgeführt worden. Und dann hat das noch so ein, zwei Jahre gedauert bis zur Gesellschafterrolle. Und dann habe ich die Rolle ja ausgefüllt. So bummelig 10 Jahre, 8, 9, 10 Jahre. Und dann so kurz vor Corona kam dann auch wieder so der nächste Break, wo ich sagte, boah, ich irgendwie merke ich, es passt nicht mehr. Ja, auch hier wieder eine Diskrepanz zwischen meiner persönlichen Entwicklung und den Rahmenbedingungen, die mir durch die Arbeit gegeben wurden, sodass ich dann da auch wieder irgendwie dann so lange versucht habe, noch die Rahmenbedingungen zu verändern, dass ich sage, ey, irgendwie passt es. Und dann habe ich aber doch eine innere Spannung verspürt und gesagt, ey, irgendwie passt es nicht oder nicht mehr zu dem, was mir wichtig ist. Und durfte erneut eine Entscheidung treffen und sagen, ich gebe meinen Gesellschafteranteil ab. Das heißt, ich habe ihn an die GmbH zurückverkauft und habe dadurch natürlich mir auch ein bisschen Zeit erwirkt, nochmal mir Gedanken zu machen, wie es denn weitergehen darf mit meinem Leben. Und war dann auch lange reisen, war dann auch wirklich mal eine Weile draußen. Dann kamen auch noch irgendwie 2 Kinder, ist meine Mama verstorben. Also ganz viele, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die einfach dazu beitragen, seine eigenen Prioritäten nochmal neu zu ordnen. Und ja, das ist jetzt so 5 Jahre her. Ich bin weiterhin dem Training und Coaching auch treu geblieben, bin ja bis heute weiterhin selbstständiger Trainer und Coach und ja, darf auch hier wieder sagen, es hätte nicht besser laufen können. Also ich bin sehr glücklich, auch wieder hier mit der Entscheidung, den Weg dieser Veränderung eingeschlagen zu haben. Es hat sich irgendwie alles einmal gedreht, 180 Grad gefühlt in den letzten 5 Jahren und es ist auch wieder geil. So, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch da wieder eine mutige Entscheidung zu treffen und das ist der Punkt, an dem ich jetzt mal heute stehe.
Cool, ja, du hast es gerade gesagt, so, ja, Vermögensverwaltung und dann nach 10 Jahren schon, ne, also 10 Jahre sind 10 Jahre.
Ja, gut. ja, gut, das stimmt, da hast du recht. Ja, völlig richtig.
Ja, das ist eigentlich kein schon, ne, das sind nicht 10 Wochen oder 10 Monate, sondern 10 Jahre ist schon ein Pfund und nimmt man natürlich dann da auch mit, ne, also hat man einfach diese unterschiedlichen Branchen.
Ja.
Genau, und der Mensch bleibt weiterhin die Konstante.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, und ich auch wenn ich so nicht reflektiere, natürlich während wir sprechen auch, ich sag mal, denke ich, was ist das eigentlich für ein wilder Weg, was für ein wilder Ritt? Mhm. Ja, und trotzdem hat alles irgendwie seine Zeit, hat alles seinen guten Grund. Und es gibt, ich finde, es gibt extrem gute Gründe, die Entscheidung für etwas getroffen zu haben. Und es gibt auch viele gute Gründe, dann diese Entscheidung neu zu überdenken und dann auch vielleicht zu revidieren und sagen, ey, nein, also es war genau der richtige Weg für diese Lebensphase, für meine Prioritäten in dieser Lebensphase. Und ich darf anerkennen, dass ich mich verändere, dass diese Veränderung nicht mehr im Einklang und nicht mehr so intensiv in den Einklang zu bringen ist, wie es halt vielleicht vor 10 Jahren war. Und dass dann so eine Veränderung auch ja ausgelebt werden darf. Und ich erlebe ja auch viel in meinem Umfeld. Wie gesagt, ich bin 41 und natürlich gibt es Menschen, die mich beobachten und sagen, ey, krass, ne, ich bewundere gegebenenfalls deine Entscheidungen. Andererseits gibt es natürlich auch einige, die ich daran erinnere, dass sie selber gerne eigentlich Entscheidungen treffen wollen, es dann aber nicht machen, aus Gründen, so. Ne, und das ist so, ich glaube, irgendwie stehen wir wahrscheinlich alle in unserem Lebensweg immer wieder mal vor dem Punkt, an dem wir feststellen, dass das, was wir machen, nicht mehr zu dem passt, wer wir sind. Und ja, ich möchte eigentlich eher Menschen dazu ermutigen, dann das anzuerkennen und sich zu erlauben, neue Entscheidungen zu treffen, weil ich zumindest die Wahrnehmung habe, dass der größere Teil nicht den Mut aufbringt, so eine Entscheidung zu treffen und dann in etwas festhängt, wo man vielleicht noch irgendwie eine Resthoffnung hat, die dann aber auch über die nächsten 10, 15, 20 Jahre dann ausstirbt und irgendwann sagt man, ja, jetzt ist auch zu spät und dann ist das ganze Spiel schon wieder vorbei. Ne? Und das geht mir so gerade so vor meinem inneren Auge so durch den Kopf und denke, ja, krass. Also ja. Es gibt immer wieder gute Gründe dafür, gute Gründe dagegen und ich glaube, dass man das wahrnehmen darf und dann entsprechend auch ausleben sollte.
Ja, und oft ist es dann aber auch, ne, vielleicht dieser, wenn ich das jetzt mache, was denken die anderen? Ne? Also ja, du bist zum Beispiel ein Gesellschafter und dann sagst du, ich gehe als Gesellschafter da raus, ne? dann hört man ja weniger auf sich, ja? sondern dann denkt man, oh, wer hängt da alles mit drin und ja. Wenn ich da rausgehe, fährt dieses Schiff dann überhaupt weiter? Oder?
Ja. Ohne Frage. Also die Entscheidung habe ich natürlich nicht von heute auf morgen getroffen, sondern es ist natürlich ein Prozess, den man durchläuft und ich würde sagen, dass dieser Entidentifizierungsprozess mit der eigenen Unternehmung, das hat bestimmt 2, 3 Jahre gedauert und bis ich das dann auch so realisiert habe, dass ich gesagt habe, es geht jetzt hier auch so nicht weiter. Und ja, natürlich ist eine eigene Unternehmung ja auch so ein gewisses eigenes Baby. Natürlich war nicht alleine, wir waren mehrere Gesellschafter. Die Verantwortung war da natürlich schon auch auf mehreren Schultern. Trotzdem war zu dem Zeitpunkt die Entscheidung neu. Also es ist noch nie vorher ein Gesellschafter freiwillig gegangen. So, das heißt, da musste man auch schon mal irgendwie, war überhaupt gar nicht klar, wie es weitergeht. Also wir haben uns dann auch gut einigen können und haben natürlich dann auch gangbare Wege gefunden und sind dann auch im Guten auseinandergegangen. Nichtsdestotrotz hat das natürlich Reibung verursacht auf vielen, vielen Ebenen. Und heute lächeln wir da ein bisschen drüber. In dem Moment selbst war es natürlich auch durchaus ruppig, kann man sagen.
Natürlich. Ja, aber ist doch schön, ja, wenn da jemand auf dieses Bauchgefühl, ja, wenn es auch noch so klein ist, dann mal hört, ne? Ja. Und das dann auch verändert. Ich habe ja hier viele Zuhörer, die da aus dem HR-Bereich kommen, die aus der Ausbildung kommen, ne? Und die hängen da auch manchmal fest. Die sagen dann auch, ja, jetzt habe ich das 20 Jahre gemacht und eigentlich wäre es an der Zeit, ja, irgendwo auch weiterzuziehen. Die sehen vielleicht auch schon den nächsten Weg. Aber gehen diesen Schritt dann halt nicht. Ja, also ja. Ist sicher schön, auch mal zu hören, ja, dass es da mutige Menschen gibt.
Ja. Darf ich da noch einen Gedanken zu teilen, der mir gerade kommt?
Nein.
Ja, ich muss jetzt auch los. Die Beobachtung, die ich dann gemacht habe, jetzt auch über die Jahre bei der Reflexion meiner eigenen Entwicklung und auch der Entwicklung meines beruflichen Werdegangs, dass ich der Überzeugung bin, dass wir in unserem Leben natürlich viele zentrale Fragen für uns irgendwann mal klären dürfen oder ich weiß nicht, ob es da eine Antwort drauf gibt, aber es gibt so ein paar grundlegende Fragen, die man sich immer wieder stellt, so wer bin ich eigentlich, wohin gehe ich und mit wem? Das ist übrigens auch der Titel eines Buches, das mir sehr am Herzen liegt, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und ich finde an diesem Beispiel, dass sich das ganz gut übertragen. Ich habe in der Vergangenheit, vor allen Dingen in jungen Jahren, die Frage, wer bin ich, beantwortet mit, wohin gehe ich? Also ich habe die zweite Frage, sag mal, als Antwort genommen für die erste Frage. Also ich habe eigentlich die zweite Frage beantwortet. Ja, wer bin ich? Habe ich so ein bisschen übersprungen. Also wohin gehe ich? Ja, ich bin Offizier bei der Bundeswehr und das ist meine Identität. Das bin ich, das mache ich. Dann war ich in der Vermögensverwaltung, war da irgendwie Gesellschafter, irgendwie alles total toll. Das bin ich. Und habe dann aber irgendwann immer festgestellt, ey, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja völlig unterschiedliche Fragen. Ja, und habe dann irgendwann geschnallt, dass bei der Frage, wohin gehe ich, also was mache ich beruflich, vorab durchaus geklärt werden darf oder man zumindest eine Richtung haben sollte für, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten. Und dann im zweiten Schritt mal zu überlegen, ey, wie könnte denn jetzt das, was mir wichtig ist, was vielleicht auch meine Tanzbereiche sind, wo ich meine Kompetenzen habe, wie kann ich das in welchem Umfeld vielleicht auch bestmöglich ausspielen? Und das ist mir über die ganzen Jahre irgendwie, ich brauchte lange, bis mir das klar wurde. Vielleicht ist das für alle anderen, die jetzt aus der Blase kommen, die dir zuhören, vielleicht ist das für die natürlich das täglich Brot. Aber für mich ist es eine ganz klare Reihenfolge in der Beantwortung der Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und ich empfehle zumindest auch jungen Zuhörern, sich mit der Frage, wer bin ich eigentlich, mal auseinanderzusetzen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, hey, wohin gehe ich denn? Und nicht dieses, wohin gehe ich? Nicht, dass mein Beruf irgendwann so stark und wirkmächtig ist, dass meine Identität dadurch geprägt wird und dass ich nur noch das bin, was ich mache, weil dann fällt es mir auch schwer, mich davon zu lösen.
Mhm. Ja, absolut. Ja, das ist eine wichtige Reihenfolge, definitiv. Und dann glaube ich auch, dass man so in 5 Jahresschritten das einfach auch wiederholen darf. Ja, ich hatte jetzt ein Buch im Urlaub dabei, das ich zu Studienzeiten gelesen habe. Ja. Und ich weiß es, weil ich mir Notizen reingemacht habe. Und ich konnte keinem dieser Gedankengänge, die ich da reingeschrieben habe, irgendwie ansatzweise noch folgen, weil das so fern war.
Ja, und absolut.
Das Buch hat mir aber ganz viel neu wieder offenbart.
Ja. Ja, also das, was du aus einem Buch ziehst, sagt viel, viel mehr über dich als über das Buch. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Und deswegen glaube ich auch, dass jedes Buch immer zum richtigen Augenblick genau zu dir kommt, weil du wirst entsprechend der Brille, die du aufhast, dann immer genau in dem Moment dafür auch etwas finden.
Richtig, richtig. Ja, und da war so mein großer Gedanke, ne? Jetzt hat der Martin schon die Bücher für sich so auseinandergenommen, gelesen und aufgearbeitet. Wenn du jetzt mal so durch so eine Ausbildungsbrille schauen würdest, fällt dir da noch irgendein Kontext, irgendein Buch ein, wo du sagst, naja, das ist ein ganz interessanter Gedanke? Oder vielleicht auch nochmal anders, Gewohnheiten sind ja auch so ein großes Steckenpferd von dir.
Absolut, ja.
Ist da irgendwas, wo es klingelt?
Ja, also da gibt es eine ganz klare Empfehlung. Und zwar gibt es ein Buch, das nennt sich The One Thing, die eine Sache. Und jetzt, wo ich sage, sehe ich sogar, dass es bei dir hinten liegt auf deinem Stapel. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt ja in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher gelesen zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Und das, wenn ich es reduzieren darf auf eins, oder müsste auf eins, sage ich, das hat mich persönlich am meisten angesprochen. Und ursprünglich dachte ich, na gut, ist ja alles einfach. Mach einfach eine Sache und bleib dran. Ja, das klingt ja erstmal so vermeintlich, ja, ist ja alles logisch. Aber da steckt natürlich so, so viel drin. Und ich glaube, dass auch zum Thema Entscheidungen treffen, mutig sein, hat auch dazu gehört, zu 99 anderen Sachen halt Nein zu sagen. Und ich habe schon die Wahrnehmung, dass wir heute in einer Welt leben, in der sehr viel möglich ist, in der wir wahrscheinlich auch dazu neigen, viel zu vergleichen. Und natürlich ist sowieso immer die Wiese beim Nachbarn grüner als die eigene. Und ich glaube, da gibt es viele, viele, ja, vielleicht sage ich manchmal zu viele Möglichkeiten einfach, die einem dann, sag mal so, die eigene Klarheit rauben. Und dieses Buch trägt zumindest dazu bei, sich das nochmal bewusst zu werden, dass auch, ich sag mal, für den oder zum eigenen Weg dazugehört, auch ganz viel Nein zu sagen zu dem, was halt nicht zu einem passt. Und ich glaube, dass es auch für jemanden, der in der Ausbildung sich oder in der Selbstfindung steckt, immer ein ganz essentieller Punkt ist.
Ja, und das ist ja dann dieses Schwierige, diese zwei Punkte, die wir gerade hatten. Ne? Ich muss prüfen, ist es noch meins, ne? Aber ich muss auch all in sein, ja, und muss mich da total fokussieren. Und ja, das ist, glaube ich, so diese Schwierigkeit, weil wir dann, sehe ich auch so, zu früh da wieder rausgehen und dann sagen, ah nein, ja, ich bin, da gibt es diese Scanner-Persönlichkeiten. Kennst du das?
Das hat mir jetzt nichts, nee.
Modell, ja, ist, glaube ich, irgendwie eine schöne Umschreibung für jemanden, der sich auf nichts konzentrieren kann. Das heißt,
Okay, ich habe ein Bild vor Augen zumindest jetzt, ja.
ja, also in der einen Woche, ja, bin ich total im Fitnessbereich und im nächsten Jahr meditiere ich und dann ist das wieder mein Thema und Ende vom Lied. Ich kann irgendwie gar nichts richtig, kann aber sagen, das habe
Ja.
ich mal gemacht für 3 Tage.
Ja.
Das ist natürlich auch zu viel, aber jetzt wird das so gebauchpinselt mit, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit.
Ja, es gibt ja viele, ich glaube, es gibt ja viele Trendbegrifflichkeiten, die irgendwie versuchen, normale Verhaltensweisen irgendwie zu pathologisieren. Ich habe schon das Gefühl, dass das durchaus ein Trend ist. Möchte da aber ganz gerne auch nochmal vielleicht ergänzen, auch, weil du sagst, ja, auch nicht zu früh loszulassen. Genau, also es geht nicht darum, opportunistisch natürlich jetzt irgendwie den nächstbesten Pferd hinterher zu rennen, sondern es geht natürlich auch darum, mal eine Entscheidung zu treffen für etwas, gleichzeitig wieder Entscheidungen zu treffen gegen etwas und halt auch bei einer Sache zu bleiben, auch wenn es mal wehtut. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sehr häufig natürlich eine Abweichung ist zwischen dem, was wir uns dann erhoffen und vorstellen und dem, was dann tatsächlich kommt. Und ich habe zum Beispiel mich selber sehr häufig gefragt, auch in der Rückbetrachtung, habe ich aufgegeben? Ja, also war ich vielleicht nicht hart genug, war ich nicht diszipliniert genug, jetzt hier General zu werden oder auch in der alten Company jetzt Generalmanager zu werden? So, das könnte ich mich ja auch hinterfragen und bin aber zu dem Punkt gekommen, dass es ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ob ich aufgebe oder loslasse. Und ich habe ja am Anfang durchaus auch natürlich vom Umfeld und auch von ehemaligen Mitstreitern natürlich irgendwie auch mal die Frage bekommen, ja, was ist los jetzt? Gibst du jetzt hier auf oder was? Und es hat mich natürlich auch ein bisschen getroffen, weil ich der Überzeugung war, dass ich in beiden Berufen all in war, dass ich alles gegeben habe, was möglich war. Und habe halt dann gelernt mit der Zeit, dass ich tatsächlich einfach irgendwann auch einfach losgelassen habe. Es war kein Aufgeben, sondern Loslassen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, dass aber, ja, wir manchmal vielleicht auch die Neigung haben, zu früh aufzugeben, dass da manchmal vielleicht auch so der Biss fehlt, auch wenn es mal ja etwas hart wird oder wenn es mal darum geht, Widerstände zu überwinden, dass man dann halt nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern dass man einfach halt durchzieht. Und da zum Beispiel Bundeswehr-Vergangenheit weiß man, na, wenn man das Gefühl hat, boah, ich kann nicht mehr, dann hat man dann locker noch 60% im Köcher. Wenn ich das aber natürlich nie gelernt oder nie erfahren habe, fällt es natürlich schwer, sowas zu artikulieren.
Richtig. Und was ist für dich dann der Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen, wenn du es mal so einem 12-Jährigen erklären müsstest?
Aufgeben ist, glaube ich, das mangelnde Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Das ist dann einfach die Entscheidung für den Weg des geringsten Widerstands. Und ich glaube, loslassen ist die Einsicht, alles an Potenzial abgerufen zu haben und zu verstehen, dass es dann nicht weitergeht und dass es dann auch okay ist, dann eine neue Entscheidung zu treffen. So würde ich das jetzt mal aus dem Bauch heraus beschreiben.
Ja, hätte ich als 12-Jähriger auf jeden Fall nachvollziehen können.
Cool, sehr gut.
Ja, cool. Und also, the one thing, da bin ich voll bei dir. Der liebe Herr Keller, der hat das, ich habe das, ich weiß noch, ich war im Bücherladen, ziehe das so raus und ich denke, wie kann man denn so viele Seiten über so ein
Jo.
Thema bitte schreiben? Ja, dann habe ich so
Ja.
kurz reingeblättert, ja, und dann hat es mich total gecatcht. Auf der ersten Seite gibt es ja gleich noch dieses russische Sprichwort mit dem, wenn du zwei Hasen jagst, dann fängst du keinen.
Jo. Ah, stimmt, ja.
Und dann war ich so,
Wow,
wow.
ja, allerdings. Ja. Also man glaubt ja zu wissen, was drinsteht und irgendwie wird man auch bestätigt, aber es wird so stark angereichert, finde ich, auch irgendwie durch Grafiken, durch Zitate und durch Beispiele, die irgendwie so ja, nahbar und nachvollziehbar sind, dass ich auch wirklich, also ich könnte jetzt gar nicht auch sagen, was ist jetzt das eine, was ich da rausgezogen habe, sondern dieses gesamte Buch hat einfach so einen positiven Eindruck hinterlassen. Also, ey, das darf man auf jeden Fall gelesen haben.
Was wäre dann noch in deinen Top 3 irgendwie drin für ein Buch? Oder Top 5?
Also, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Von Jorge Bucay. Wie gesagt, ist etwas, was zumindest meine persönliche Entwicklungsreise sehr stark beeinflusst hat im positiven Sinne. Und James Clear, die Macht der Gewohnheiten. Oder ist das James Durick? Zumindest, lass mich überlegen, James Clear, die Macht der Gewohnheiten, glaube ich. Also, liegt das da auch da? finde ich auch super stark. Also das Verständnis dafür, dass ja letztendlich uns die Mikroentscheidungen, die wir jeden Moment treffen, natürlich einen sehr großen Einfluss darauf nehmen, wo wir halt on the long run rauskommen. Und dass wir aber sehr häufig natürlich ja auch kurzfristigen Erfolgen und Resultaten hinterherrennen, uns danach sehnen und bei dem ganzen Hustle manchmal vergessen, dass sich das Spiel eigentlich unser Long Run entscheidet. Und das ist zumindest etwas, was ich da so rausgezogen habe. Und natürlich auch den positiven Einfluss von Gewohnheiten, ja, also aktive Entscheidungen zu treffen für die Dinge, die man tut und für die, die man halt nicht tut.
Als du es gelesen hast, James Clear, hast du irgendeine Gewohnheit eingeführt, die, die neu war?
Oh, ich kann mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern. Ich bin aber ja wirklich ein Gewohnheitstier. Also wenn ich, ja, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, könnten wir wahrscheinlich noch ein paar Tage sprechen, aber ich habe ganz zumindest, ich habe ja wirklich, arbeite ja sehr viel mit Habit-Tracker. Also ich habe hier an der Wand einen Jahres-Habit-Tracker. Ich schreibe jeden Abend ein Journal, da hake ich ab, ob ich das gemacht habe, was mir wichtig ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eins dort eingeführt habe. Also ich fühlte mich zumindest aber nochmal bekräftigt in meinem Doing und kann zumindest auch bei den Gewohnheiten, die ich jetzt so in den letzten Jahren gestartet und wieder beendet habe, zumindest sagen, dass mal die konsistenteste Gewohnheit ist, mich abends hinzusetzen und mir die Frage zu stellen, was sind die Top 3 Aufgaben für den nächsten Tag? Was ist wirklich wichtig für mich, dass das meines Erachtens ein Gamechanger ist? Und der klingt so profan, das klingt so easy, sich da jeden Abend hinzusetzen und sagen, okay, was sind die wirklich kritischen Top 3 Aufgaben für den nächsten Tag? Aber so einfach ist es gar nicht, weil es geht eher darum, die Dinge rauszukristallisieren, die halt wirklich mich voranbringen, die Dinge neu kreieren, die etwas anschieben. Nicht das, was ich sowieso mache, sondern was wirklich, ich sag mal, kritisch ist für mich auch im Vorankommen als Mensch oder auch als Unternehmer.
Ja, das finde ich auch eine tolle Sache für eine Ausbildung, egal ob ich jetzt Azubi bin oder Ausbilder oder in dem Bereich irgendwie, weil wir oft dann so als Autopilot, ne, durch den Tag fliegen und jetzt habe ich 8 Stunden gearbeitet. Man weiß aber gar nicht, was man wirklich irgendwie gerissen hat und dann plötzlich, ne, irgendwie im Monat am 15. kommen diese ganzen wichtigen Aufgaben auf einen runtergeprügelt.
Ja.
Ja. Absolut. Aber also hier Gewohnheiten ist bei mir noch auf meinem Notizzettel mit drauf. Geil. Genau. Also ja. Ich habe hier 5 Sachen stehen und Gewohnheiten ganz groß, weil ich auch ein riesen Fan von bin. War das bei dir in der Schulzeit schon so oder hat das irgendwie die Bundeswehr oder die weitere Entwicklung? Wo kommt das her?
Gute Frage. Also wo es herkommt? Schwer jetzt an etwas auszumachen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass das völlig konträr ist zu dem, wie ich sag mal, als Jugendlicher gelebt habe in den Tag. Also wenn heute alte Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter nach Jahren mich irgendwie wieder treffen, denken, was ist los mit dir? Ja, wo ist denn der der partymachende Bengel da, der sich die Nächte um die Ohren zockt? Ja, und auf einmal fängst du hier an mit, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, wie viele Liegestütze mache ich am Tag, habe ich meditiert, habe ich im Journal geschrieben, bin ich im kalorischen Defizit geblieben, alles was habe ich gelesen, habe ich Klavier gespielt, alles was so, habe ich Sport gemacht, all das steht in so meinem Happy Tracker. Was ist los mit dir? Aha. Ich glaube ja, dass die Bundeswehr auf jeden Fall zumindest etwas in mir geweckt hat, was das Thema Disziplin angeht. Ich glaube, dass ich auch durchaus eine Veranlagung dazu habe und dass es mir hilft, große Projekte, große Aufgaben herunterzubrechen auf kleine, abhakbare Arbeits- und Aufgabenpakete. Das ist etwas, was mir liegt. Ich hake gerne ab. Ich habe gerne eine To-Do-Liste. Ich weiß gerne, was konkret zu tun ist, um irgendwo hinzukommen, und mich motivieren auch große Bilder, Big Pictures, Vision Boards nicht so sehr. Es gibt ja unterschiedliche auch wieder Menschentypen und es gibt einfach Persönlichkeiten, die benötigen halt immer, also mal so ein Leuchtturm oder so einen Leitstern, den sie sich dann tagtäglich angucken und dann wissen die ganz genau, was zu tun ist. Mir hilft es, wenn ich einmal im Jahr, einmal in 3 Jahren mir überlege, wo ist der Leitstern und wie komme ich da hin? Und jawohl, da baue ich mir einen Plan. Und wenn ich breche den Plan so weit runter auf den Tag, dass ich am Ende des Tages weiß, okay, wenn ich das abhake, wenn ich das gemacht habe, weiß ich, gehe ich in die richtige Richtung. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, auch natürlich so ein Persönlichkeitsding wahrscheinlich, auch abhängig so vom Typus, hat sich in den Jahren so, glaube ich, herausgeschält, bin ich mir immer bewusster drüber geworden. Und ich habe natürlich auch über dann, ich sag mal, meine Erfolge natürlich auch einfach eine Bestätigung erhalten für mich, dass es für mich so funktioniert. Und es gibt viele Menschen, von denen ich weiß, dass es auch für sie gut funktioniert. Und es gibt wahrscheinlich genauso viele, die sagen, das ist der absolute Graus für mich, würde ich nie mitarbeiten können. Und das ist auch fair. Ne? Da findet jeder wahrscheinlich seinen Weg.
Mhm. Ja, definitiv. Jetzt hast du so in einem Nebensatz gesagt, ich breche die Sachen runter und mache da kleine Aufgaben draus. Aber das ist ja gar nicht so leicht. Also,
Stimmt.
wie machst du das? Weil da liegt die Kunst ja drin.
Da liegt die Kunst. Also grundsätzlich ist für mich die Definition von einer Aufgabe, dass es wirklich etwas ist, was ich konkret messbar, beobachtbar, abhakbar erfasse. Also wirklich einen konkret durchführbaren Schritt. Und häufig habe ich in der Vergangenheit Aufgaben zu generisch formuliert. Zum Beispiel jetzt einen Kindergeburtstag organisieren. Einen Kindergeburtstag zu organisieren ist keine Aufgabe, das ist ein Projekt. Ja, und die erste Aufgabe könnte es sein, eine Location herauszusuchen, Oma zu fragen, ob sie einen Salat oder Kartoffelsalat macht, zu überlegen, was werden wir essen. Also das sind ja wirklich konkret messbare Schritte. Und ich habe für mich irgendwann definiert, alles, was mehr als zwei Arbeitsschritte sind oder beinhaltet, ist ein Projekt. Und ich schreibe mir auf Monatsebene immer runter, was sind die Projekte, die ich alle zu erledigen habe. Und dann frage ich mich gleichzeitig, was ist der erste kleine lausige Schritt? Und diesen ersten kleinen lausigen Schritt, den trage ich mir auch ein in Outlook. Ich habe da einfach meine To-Do-Liste und da steht davor das Projekt und dann steht neben dem Projekt automatisch immer, was ist die nächste Aufgabe, wird dann terminiert, bis wann möchte ich sie erledigt haben und dann ploppt das dann entsprechend an dem Tag auf und ne, am Tag vorher setze ich mich hin und überlege auch, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist nicht wichtig und ich glaube, dieses Herunterbrechen auf den ersten kleinen Schritt, das ist etwas, was anspruchsvoll ist, anspruchsvoller ist, als man das denkt. Das ist etwas, was Menschen manchmal auch davor abhält, große Aufgaben anzugehen, weil ne, das Projekt dann so groß wirkt, dass ich lieber erstmal 10 kleine Dinge mache. Dann fühle ich mich gut, ich habe 10 kleine Dinge abgehakt, aber das wirklich wichtige Thema bin ich nicht angegangen, weil es vielleicht so ein bisschen overwhelming, so ein bisschen überwältigend zu groß wirkt. Wenn ich das aber herunterbreche auf wirklich den ersten durchführbaren, abhakbaren, terminierbaren Schritt, dann ist man da meines Erachtens nach schon relativ weit und dann legt man los und dann kommt man ja manchmal sogar einfach in den Flow, wo man so, ey krass, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, jetzt mache ich einfach den zweiten, jetzt den dritten und dann hat man Aufgaben auf einmal erledigt, einfach weil man sie startet. Ja, viele ja, starten ja gar nicht, weil sie noch durchdenken und da durfte ich auch zumindest lernen, mich da ein bisschen besser selber zu steuern.
Ja, schön, schön abwarten, erstmal alles analysieren und dann zack, ist ein halbes Jahr um.
Ja, ganz genau. Ja, so ist es. Ja, ganz genau. Stimmt.
Ja, dann kommt schon das nächste Projekt. Okay, verrückt. Ja, cool. Da, deine Bücher, ich spreche nur so aus eigener Erfahrung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nur diese Mainstream-Bücher, die kommen so zu mir, ne? Also so ein James Clear, den hat jeder irgendwie schon gehört. Ja, der ist natürlich auch geil. Aber wo kriegst du so deine Inspiration für die Bücher, die du liest?
Ich lasse mich da komplett treiben. Das ist, also ich lese wirklich die Bücher so, wie sie mir in die Hände fallen, wie ich Bock drauf habe. Ich habe einmal den Fehler gemacht und ein Auftragsbuch gelesen und das war der größte Fehler. Ich sag, das ist so ein, war ein total scheiß Buch. Hat einen guten Grund, warum das keiner liest so. Das habe ich gesagt, okay, mache ich nie wieder. Ich, also manchmal spricht mich einfach ein Buchtitel an, manchmal schlägt mir Amazon einfach stumpf was vor, wo ich sage, okay, der Algorithmus kennt mich ganz gut. Manchmal sehe ich bei Instagram irgendwas, manchmal sehe ich irgendwo ein Buch rumliegen und ich kaufe Bücher auch auf Halde. Ich habe auf jeden Fall hier mein Bücherregal jetzt in Sichtweite und da sind zwei Regalbretter, nur Bücher auf, ich sag mal, noch lesen. Und wenn ich wieder ein Buch durchgelesen habe, stelle ich mich davor und sage, okay, was spricht mich an und lass mich dann vom Gefühl leiten und dann schnappe ich mir ein Buch daraus und kann zumindest aber sagen, dass zum Beispiel auch sowas wie ein James Clear, dass diese Bücher, dass es einen guten Grund gibt, warum die so beliebt sind. Das ist wirklich verrückt. Also plakativ gesprochen, jeder Affe schreibt heute ein Buch. Und es gibt so Unmengen an Büchern, wo ich auch sage, boah, der Titel ist so catchy und es klingt alles so gut. Und dann denke ich, boah, das, keine Ahnung, holt mich überhaupt nicht ab. Ja, und dann liest man The One Thing, da liest man James Clear, da liest du Bücher, wo du schon mal gehört hast, ey, die waren jahrelang in den Bestsellerlisten und das hat wirklich einen sehr guten Grund. Also mittlerweile bin ich eher ein Fan davon geworden, diese Bücher zu lesen, anstatt halt irgendwie vermeintlich auf das nächste Big Thing irgendwie zu stoßen, weil die Erfahrung ist, dass in 95% der Fälle passiert es nicht, sondern es ist dann häufig auch einfach nicht geil.
Gibt einen Grund, warum die Leute es nicht lesen, ja.
Ja, so kann man es auch sagen. Ja, richtig.
Okay. Und aber du hast schon, ich muss gerade überlegen, du hast Bücher, ne, vor 6 Jahren schon geschrieben wurden oder noch weiter, und die liest du ja auch.
Ich habe den Anfang deiner Frage ehrlich gesagt jetzt nicht gerade aufschnappen können, weil es ein bisschen abgehakt war. Magst du das nochmal wiederholen, bitte?
Ja, ein paar Klassiker, ne, von Büchern, die einfach schon,
Ja.
also James Clear etc., die sind ja aus der Neuzeit.
Ja.
Und was war denn?
Ja, ist gut. Es gibt natürlich auch Epikur, Epiktet, Marc Aurel, also die ganzen alten Stoiker und viele andere griechische, ich sag mal, Urväter von ja, Philosophie und auch von Lebensführung. Am Ende darf ich jetzt auch nach 90, 100 Büchern so langsam feststellen, es ist auch immer alter Wein in neuen Schläuchen. Also erfindet ja auch keiner das Rad neu. Die Frage ist halt immer nur, ist die Art und Weise der Aufbereitung so, dass ich damit was anfangen kann? Und da gibt es einfach Autoren, denen das besser gelingt als anderen. Da steht aber, wie gesagt, in 80% der Fälle, jetzt sehr plakativ gesprochen, auch wirklich nichts Neues drin. Und irgendwie ist es alles zurückzuführen auf immer so die ähnlichen Grundprinzipien, die natürlich dann anders einfach interpretiert werden oder anders transportiert werden. Und von daher glaube ich, ist man auch gut sag mal, beraten, auch so Primärliteratur mal zu lesen. Also auch mal so einen, ja, Khalil Gibran oder einen Marc Aurel oder wen auch immer. Aber es ist natürlich dann in der Sprache etwas sperriger. Die Botschaft, ja, ist aber in der Regel super und findest du auch in allen neuen Büchern wieder. Und ja, ne, ich versuche da so einen gesunden Mix zu haben zwischen, ich nenne es jetzt mal Primärliteratur und dem, was sich da halt in der Neuzeit da so ein bisschen daraus ableitet.
Und wie machst du es mit der Verarbeitung von deinen Gedanken und Büchern? Bist du ganz mit Pen and Paper irgendwie unterwegs oder hast
Ja.
du parallel ein iPad, wo du rumkritzelst?
Nee. Absolut oldschool. Also lesen ist ja auch wieder so eine Schlüsselgewohnheit. Also ich lese immer abends im Bett, immer. Also das ist für mich einfach eine Art und Weise, die ja, also meinen positiven Einfluss hat auch auf meinen Schlaf selbst, weil bedeutet, ich gehe nicht ans Handy, ich dattel nicht noch irgendwas rum, sondern ich, ne, habe gedimmtes Licht. Ich lese, ich merke dann auch, wenn ich müde werde, lege ich zur Seite, schlafe ein. Und während des Lesens mache ich mir einfach nur Eselsohren an Seiten, auf denen was Geistreiches steht. Und in der Regel habe ich auch noch einen Stift, wo ich mir die Textstelle einfach nur markiere. Und so entsteht natürlich über die Zeit einfach, ich sag mal, ein Register von Seiten, auf denen irgendwie was steht. Und dann setze ich mich am Ende eines Buches tatsächlich aktiv hin, blätter das alles nochmal durch und lese nochmal und gucke, okay, was ist jetzt wirklich auch geistreich oder was war nur in dem Moment halt irgendwie cool? Und dann schreibe ich mir in der Regel vorne so ein kleines Register, so wie so Stichpunkte, die Seite dahinter und dann versuche ich auch aus den Learnings und aus den Ahas, die ich da, ich sag mal, katalogisiert habe, meine Top 3 auszuwählen und die verarbeite ich dann in der Podcast-Episode und so wird dann eigentlich aus einem Buch irgendwann ein Podcast.
Bist du schon bei den 100 Büchern?
Ich bin jetzt gerade bei Episode 91 und ich habe wirklich die letzten, ja, 180 Wochen massiv durchgezogen und jetzt gerade tatsächlich aber in den letzten Wochen geht mir gerade mal die Puste aus. Es hat sich beruflich einfach sehr viel jetzt ergeben und auch im positiven Sinne überschlagen, dass ich es erstmalig nicht hinbekommen habe, alle 2 Wochen eine Podcast-Episode zu veröffentlichen. Und jetzt erlaube ich mir aber auch diese Pause, habe gesagt, okay, es ist in Ordnung, alles hat seinen guten Grund. Ja, im Juli geht es dann weiter mit Buch 91, also 92 und dann mache ich die 100 noch voll und dann gucken wir mal, ob ich dann noch Bock habe auf Lesen oder mal sehen. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, aber natürlich ziehe ich das auf jeden Fall durch.
Okay, cool. Ja, manche produzieren ja auch schon vor und ja, haben dann schon ihre 100 Bücher
Ja.
aber
Nee, das ist so wirklich, wie es mir zufliegt. Und tatsächlich habe ich natürlich oft darüber nachgedacht und weiß, dass es schlau wäre, vorzuproduzieren. Gleichzeitig aber passt es auch gar nicht so zu meinem Stil oder sagen wir mal, zu meiner Lebensführung. Da, ja, lasse ich mich treiben und versuche einfach alle 2 Wochen da das Bestmögliche rauszuhauen.
Und die Bücher hast du schon, die jetzt noch folgen? Oder werden
Ja,
die
die
dann
hängen,
auch
die liegen
gezogen?
schon hier. Also es gibt ein paar, ich habe jetzt so 30, 40 gelesene Bücher, die ich noch nicht rezensiert habe. Das hat aber auch wieder seinen guten Grund. Ich versuche eigentlich immer genau das Buch zu nehmen, das ich gerade gelesen habe. Die Bücher, die ich jetzt gerade gelesen habe, bieten sich aber auch nicht an, weil es auch nicht so ist, boah, da ist jetzt irgendwie viel dabei. Also kommen einfach viele gute Gründe zusammen, jetzt gerade da mal ein bisschen zu pausieren. Aber grundsätzlich, die Bücher schweben schon hier, sind in der Regel auch schon, ich sag mal, angelesen oder gelesen und ja, werden noch ein bisschen angereichert um das, was da noch im Regal steht.
Cool. Okay. Auf der Martin, der sag ich mal, der Bücherwurm ist, ne? Und dann habe ich noch einen Podcast entdeckt, wo du über Smalltalk sprichst.
Ja, ja, auch wild. Das kam tatsächlich aus meiner alten Tätigkeit in der Vermögensverwaltung. Da war irgendwie Smalltalk irgendwann so ein Steckenpferd von mir, weil wir natürlich auch mit vielen jungen Menschen gearbeitet haben und wir die Wahrnehmung hatten, dass einfach so die Fähigkeit der Kommunikation stetig nachließ. Und so hatte ich mir dann irgendwann mit der Zeit so ein Seminar, so ein bzw. zwei Tage Seminar Smalltalk mal ausgedacht, was dann im Unternehmen häufig geschult wurde. Und so wurde ich, dann war ich dann irgendwann unternehmensintern so zum Smalltalk-Papst ikonisiert worden. Das ist jetzt aber auch, wie gesagt, schon 10 Jahre her. Aber dann war ich auf einmal in diesem Thema. Und irgendwann bin ich auch bei einem Podcast mal genau zu dem Thema eingeladen worden und darüber bist du jetzt gestolpert und ich habe es eigentlich fast schon verdrängt gehabt. Und jetzt holst du das hier wieder raus. Aber ja, das war tatsächlich mal sehr lange ein Schulungsthema unternehmensintern, was mich da begleitet hat.
Ja, weil das ist ja häufig auch das, was man irgendwie den Azubis vorwirft, ne? Die kommen in den Raum und dann können die sich mit niemand unterhalten, ne? Das hast du dann erkannt. Ist ja auch so, ne? Du kannst in der Vermögensberatung kannst du nicht zur Tür reinkommen, dich hinsetzen und sagen, so, jetzt zeigen Sie mal her, ich habe da was vorbereitet, zack, zack, zack. Ja. Sonst ist es ja mehr als kalt.
Allerdings, ja, ganz genau. Und um vielleicht auch so das zentrale Learning, was mir gerade in den Kopf fällt, direkt mal zu teilen. Das Ziel von Smalltalk ist es ja immer, ich sag mal, Smalltalk eigentlich zu vermeiden, weil wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich kein Mensch hat Bock auf Smalltalk. Ja, also keiner will jetzt einfach sich nur übers Wetter unterhalten. Und es gibt Situationen, von denen man weiß, das Setting lässt nicht mehr her oder gibt nicht mehr her, weil wenn ich jetzt jemanden einfach zwischen Tür und Angel treffe und ich weiß, der sagt mir, ich muss in 3 Minuten in Termin, da fange ich jetzt natürlich nicht an, irgendwie mit denen in ein intensives Gespräch zu kommen. Aber grundsätzlich darf man sich zumindest vor Augen führen, dass kein Mensch auf der Welt so wirklich Bock hat auf Smalltalk. Das ist aber letztendlich immer so der Einstieg in weiterführende Thematiken. Und ich glaube, dass man über gewisse Techniken, Fragetechniken, gut aktives Zuhören und so weiter, dass man da auch relativ schnell in den Deep Talk kommt. Also eigentlich ist das Ziel von Smalltalk, sich selbst abzuschaffen, nämlich in den Deep Talk zu kommen. Und es ist aber halt die Eintrittstür. Und da hat keiner Bock drauf. Und wenn man mit diesem Bewusstsein irgendwie reingeht, kann man sich zumindest vielleicht etwas einfacher überwinden, ein Gespräch zu suchen und dann vielleicht durch ein paar charmante, offene Fragen einfach, auch in ein tieferes Gesprächsniveau, ich sag mal, einzutauchen.
Ja, witzig. Genau das habe ich mir in Notion auch notiert.
Ach, geil. Ja, guck mal. Das heißt, also du hast das Thema schon auch an der einen oder anderen Stelle mal aufgegriffen oder als sehr relevant zumindest wahrgenommen.
Ich habe mal wirklich ein Buch auch drüber gelesen. Ne? Das war so, weiß nicht mehr, was das war, aber thematisch hieß es vom Smalltalk zum Big Talk. Genau, und dann kam das wieder bei der Recherche, habe ich dich da gesehen und gedacht, das ist ja ein interessantes Thema, weil das eben auch immer bemängelt wird, ne? Aber da wird auch nichts für getan und deshalb finde ich es ganz charmant zu sagen, es ist nun mal ein Bestandteil, ne? Man muss es auch so ein bisschen lernen und warum nicht dann ein Zweitagesseminar draus gestalten und zu sagen, ne? Wie können wir da so einsteigen und man muss ja nicht immer übers Wetter sprechen.
Ist so, ja, ohne Frage.
Richtig coole Möglichkeiten, da irgendwie einzusteigen. Und sei es jetzt über den Sport oder irgendeine Urlaubszeit ist ja.
Ja, am Ende geht es darum, ich sag mal, durch vielleicht ein paar Fragen Gemeinsamkeiten zu erkennen, also jemanden ein bisschen kommunikativ abzuklopfen und dann die kleinen Fetzchen, die einem dann geliefert werden, aufzugreifen und dann charmant halt daraus ein Gespräch, Einstieg halt zu wählen. Und wie du schon sagst, eigentlich so aus diesem Smalltalk dann in den Big Talk zu kommen. Und ich habe auch die Wahrnehmung, dass zumindest jetzt bei jüngeren Generationen generell natürlich auch, sagen wir mal, die Kommunikation Kommunikationsfähigkeiten, auch aufgrund von sich ändernder Welt und Technologie und so weiter. Ich glaube, das lässt tatsächlich nach. Ich habe gestern folgterweise auch mit einem Kollegen gesprochen, der auch viele Trainees bei sich im Unternehmen ausbildet und er sagte, ey, irgendwie hat das Gefühl, die müssen nochmal zu lernen, wieder zu telefonieren zum Beispiel. Ja? Also einfach mit jemandem zu kommunizieren, am Telefon frei, nicht vorbereitet, ne? Also auch jetzt nicht mit irgendwie vorher schon jetzt irgendwie einen Text und dann mit Chatty nochmal drüber überlegt, so wie antworte ich jetzt schlau, sondern halt einfach in einen 1-zu-1-Dialog zu kommen an einem Telefon, ja, vielleicht auch mit einem Fremden. Und ich glaube, da gibt es viele Ereignisse, die für uns vielleicht vor vielen, vielen Jahren, da klingen wir schon so alte Leute, die für uns selbstverständlich waren, die aber heute gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Und obwohl man es besser weiß, nimmt man es aber trotzdem erstmal als selbstverständlich hin, dass jemand in der Lage sein muss, irgendwie das zu können. Aber es stimmt ja gar nicht. Es gibt tatsächlich jetzt ja auch wieder Notwendigkeiten, mal sowas wieder zu lernen, wie Smalltalk oder auch telefonieren oder andere Sachen.
Ja, und wenn wir da so ein Trainee haben, dann ist es aber halt an uns, ne, das dann auch so aufzustellen, dass sie es können. Weil Exakt. Ich kann mich natürlich Jahr für Jahr drüber beschweren, ach, jetzt können die nicht telefonieren. Aber hey, warum nicht denen genau das mal über 1-2 Tage dann auch beibringen? Weil Absolut. Die sind ja dann auch stolz und happy, weil
ohne Frage.
Ich hatte einen Werkstattleiter, der hat mir erzählt, da klingelt bei ihm in der Werkstatt so ein Telefon mit Schnur noch richtig an der Wand. Ne, und dann gucken sich plötzlich 10 Azubis um und alle haben so die Angst in den Augen, weil man kann sich ja nicht darauf vorbereiten, weil das die direkte Kommunikation ist. Und wie geil wäre das, denen diese Angst zu nehmen und dann sind die irgendwo anders und die gehen hin und nehmen ab und sagen, hallo Firma XY.
Ist so.
Das ist doch mega.
Ja. Und ich erinnere mich an einen Satz, den ich im Rahmen dieses Seminars häufig wiederholt habe und das war, jede Begegnung ist ein Geschenk. Ja, also auch jede Begegnung, jede Unterhaltung auch als Geschenk zu sehen. Auch wir haben ja vorher noch nie kommuniziert und auch unsere Unterhaltung ist irgendwie ein Geschenk. Wir werden irgendwas mit rausnehmen, beidseitig, vielleicht jemand, der uns zuhört, wird was rausnehmen. Und hätten wir jetzt nicht beide, ich sag mal, das Selbstverständnis und sind so sehr, so lange, ja klar, logisch, unterhalten wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen und gucken, was kommt. Mhm. Hätten wir die Selbstverständnis nicht, würden wir ganz viel von dem, was wir jetzt erlebt und gehört haben, gar nicht oder gelernt haben, vielleicht gar nicht rausziehen können. Und so glaube ich auch, dass wir an viele Möglichkeiten herantreten dürfen, auch mal so ein Geschenk wahrzunehmen, sich auch mal zu überwinden, sagen, ich gucke mir das mal an. Ja, und wenn es mir nicht gefällt, ich kann es ja immer noch sagen, sorry, ich gehe wieder weiter oder ne, darf ich jetzt Tschüss anbieten, was auch immer. Ja, also dass man dann wieder rausgeht, aber sag mal, wenn ich das Geschenk nicht öffne, weiß, vielleicht entwickeln sich daraus Freundschaften, Geschäftsbeziehungen oder mehr. Also das fiel mir gerade nochmal ein. Das lohnt sich häufig mal, so ein Geschenk aufzumachen.
Ja, darf ich dir das Tschüss anbieten? Das ist auch gut. und jetzt, ich habe bei LinkedIn eine Umfrage gemacht, ne, wegen dem Podcast. Wen möchtet ihr gerne hier haben? Es war ganz klar und eindeutig, alle wollen Azubis hier haben, die über ihre aktuelle Ausbildung sprechen. Jetzt glaubst du aber nicht, wie wahnsinnig schwer das ist, die ranzubekommen. Ja, bisher hatte ich einen und bin mit 7 anderen im Gespräch gewesen. Und der eine sagt, oh ja, vielleicht so im September. Das war aber schon im Mai, als wir darüber gesprochen haben. Ja, und der eine sagt, muss ich erstmal nachfragen, was die Firma dazu sagt? Ja, natürlich. Ne, aber da merke ich richtig, weil wir sprechen ja hier auch live. Ne?
Natürlich. Ja, stimmt.
Aktion, Reaktion.
Stimmt, habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist natürlich witzig, dass du da tagtäglich, ich sag mal, letztendlich diese Auswirkungen da beobachtest. Und ich beobachte das an anderer Stelle. Ich darf regelmäßig für einen Konzern mehrere Trainings im Jahr liefern und da gibt es so ein Career Starter Programm und da habe ich immer die Career Starters vor mir, Jahr für Jahr. Und jetzt also seit 5, 6 Jahren, also immer so eine ganz spezielle Kohorte von Teilnehmern, die jetzt gerade aus dem Studium kommen und da gerade in der Company durchstarten. Und allein in den letzten 5, 6 Jahren merke ich auch tatsächlich selbst da auch eine Veränderung in der, ich sag mal, Kommunikationsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft. Das findet in der Regel virtuell statt. Ja, da, ich sag mal, sich mal kurz selbst vorzustellen, mal was zu erzählen, das wird immer als größere Hürde wahrgenommen. Dann sind teilweise die Teilnehmer, sag mal, mittlerweile schon so drauf, dass sie in so einem 2-3-Tage-Seminar auch einfach mal die Kamera ausmachen und dann auf einmal so, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, jemals in so einer Ausbildung eine Kamera auszumachen und so. Da sehe ich auf jeden Fall auch Veränderungen und kann mir vorstellen, dass das sich natürlich auch bei dir widerspiegelt beim Versuch, da so ein kleines scheues Reh mal hier vor die Kamera zu bekommen oder ans Mikro.
Ja, ja, werden wir schon hinkriegen.
Ich hoffe es.
Ja, genau. Aber spannende Punkte. Ja, voll verrückt. Ja, also ich habe meine 5 Punkte hier durch. Würdest du sagen, ich habe irgendwas vergessen zu fragen? Also gibt es vielleicht auch, das was ja jetzt schon bei ein paar Podcasts, gab es irgendwie mal so die Idee, warum hat mich das eigentlich noch keiner gefragt?
Nö. Also gab jetzt nichts, worauf ich spekuliert hätte, dass du es mich fragst, was jetzt irgendwo so brodelt, dass ich sage, ey, jetzt wann macht denn jetzt endlich das Fass auf? Ja. Ich bin sehr dankbar für die Fragen und auch für das Gespräch, wie es verlaufen ist, und bin auch dankbar, dass ich jetzt doch auch einige Erfahrungen teilen durfte und einige meiner Einschätzungen auch hinsichtlich dessen, was wichtig ist und was nicht, und vor allen Dingen das Beantworten dieser 3 Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, in genau dieser Reihenfolge, merke ich jetzt selber, für mich ist zumindest ein Learning, von dem ich hoffe, dass das einige aufschnappen und zum Anlass nehmen, auch nochmal selber zu reflektieren.
Ja, da werde ich auf jeden Fall nachgehen. Meine Abschlussfrage ist ein bisschen spezieller. Und zwar wird ja in dem Podcast viel Werbung gemacht. Ne? Und ich will auch Werbung machen, aber Werbung, die quasi von dir kommt, unbezahlte Werbung. Ne? Also nicht, dass du jetzt irgendwie für ein Brillenputztuch Werbung machen musst. Und deshalb ist die Frage immer, was ist so gut in deinem Leben? Ja, also das kann natürlich, es kann ein Buch sein, es kann eine App sein, das kann eine Tütensuppe sein, dass du dafür unbezahlt Werbung machen würdest, weil du es sowieso jeden Tag oder regelmäßig in der Woche verwendest.
Ach du meine Güte.
Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es den Leuten davor so vorbereitend schicke, aber ich mag diesen Moment, wenn die Leute so schockiert gucken.
Ja, und verrückt, warum auch immer, zeigt sich jetzt aber eigentlich eher, dass ich Werbung und also Werbung machen möchte für jeden, der das hört, für sich selber, sich zu erlauben, an sich selbst zu glauben. Warum auch immer, ich weiß nicht, das ist irgendwie absurd, jetzt da eine Brücke zu schlagen. Ja, aber ich möchte Werbung dafür machen, dass jeder mehr vertraut in sich, in seine Fähigkeiten und sich ja einfach unabhängiger macht von dem, was außen an einen herangetragen wird. Und wenn ich jetzt höre, dass da die Zielgruppe Azubis und ne, Menschen, die vielleicht sich, sag mal, in einer beruflichen Orientierung befinden, möchte ich einfach, sag mal, zurufen, mach dein Ding, weil du machst das Ding ja für dich selbst und nicht für andere. Und ich glaube, da, also das wäre mir ein Anliegen eher so, wie gesagt, dafür möchte ich werben, für sich, ja, sein Ding zu machen, für sich einzustehen, sich seiner selbst bewusst zu sein und sich dann auch gegen Widerstände dann durchzusetzen und sich zu lösen von außen, von Stimmen, von Erwartungshaltung. Ich weiß, dass das super anspruchsvoll ist. Das hat bei mir Jahre gedauert. Aber falls der eine oder andere da jetzt einfach nur zuhören sollte und überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht, ich glaube, die Lösung liegt meistens in der Regel schon in unserem Herzen parat. Mach es. Einfach mach es, Hase. Ich glaube auf jeden Fall an dich, wenn es kein anderer macht. Ich tue es. Und es wäre dir gut dran getan, dass auch du es tust. Und ja, das war jetzt Werbung für jeden Einzelnen, der dazuhört, in Anführungsstrichen in eigener Sache.
Schön, schön. Ja, die Haltung, diese Just-Do-It-Haltung, die, ja, kann man sich auf jeden Fall aneignen. Und ich sehe es auch bei vielen Menschen, die nicht nur jetzt, sage ich mal, jung sind und in der Ausbildung, sondern auch in diesem ganzen Konstrukt irgendwo bis Ruhestand oder weiter nach hinten. Wir kommen ja immer wieder an diesen Punkt, ne, wo wir uns dann fragen müssen, mache ich es oder mache ich es nicht?
Ja, und ich bin auf jeden Fall, hast du schon mitbekommen, alle mitbekommen, einfach vielleicht davon, mach es. Ja, es wird gut.
Es wird gut. Das ist ein klasse Schlusswort, wie ich finde.
Dachte ich auch gerade. Sehr cool.
Danke, Martin, für deine Zeit.
Ja, danke, Marc, für die Einladung und ja, alles Gute.